Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Freuen Sie sich auf eine Erfrischung. Das sage ich nicht, weil gleich während des Gottesdienstes Getränke gereicht werden, sondern weil der auferstandene, lebendige Herr Jesus Christus heute gegenwärtig ist. Und er ruft uns zu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eine Erfrischung geben. Ich will euch erquicken. Ernst Vater von der Liebenzeller Mission wird heute die Predigt halten und wir freuen uns auf seine Auslegung. Ernst Vater war Leiter der Liebenzeller Mission und ist jetzt im Ruhestand. Nun singen wir vom Lied, vom angeschlagenen Lied Nummer 665, die ersten vier Strophen. Gelobt sei deine Treu, Lied 665, die ersten vier Verse. Wir wollen mit unserem Herrn Jesus Christus reden. Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, nun willst du mit uns reden. Es fällt uns oft schwer, aus dem lauten Stimmengewirr unserer Zeit deinen Ruf herauszuhören. Aber wir brauchen doch so nötig deine Wegweisung, deine Mahnung und deinen Trost, um das Rechte zu tun, zu denken und zu reden. Du kennst uns alle, jeden Einzelnen in seiner Not und seiner Freude. Darum hilf auch jedem, dass er empfängt, was er braucht. Fülle unsere leeren Herzen und Hände. Lass uns nicht meinen, wir wüssten schon alles, was du uns zu sagen hast. Nimm alles fort, was uns hindert, und lass uns dich hören. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Das bitten wir dich, Jesus Christus, was wir gerade vor dich getragen haben, dass du uns erhörst und dass deine Gnade uns heute erreiche. Amen. Der Predigt liegt heute der Psalm 139 zugrunde. Und weil es ein sehr langer Psalm ist, möchte ich ihn mit Ihnen zusammen lesen. Und wir schlagen dazu auf die Nummer 754. Nummer 754 im Gesangbuch. Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht und fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde, denn in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Amen. Nun singen wir zur Vorbereitung auf die Predigt das Lied Nummer 165, die Verse 1 und 6 bis 8. Gott ist gegenwärtig. Lied 165, den ersten Vers und die Verse 6 bis 8.
Nachdem die russische Armee in der Tschechoslowakei eingezogen war, breitete sich eine enorme Frustration im Volk aus. Und einige Wochen später organisierte die damalige Regierung ein volkstümliches Konzert auf dem Wenzelplatz, um damit ein Stück Frustration abzubauen. Dabei trat auch eine Sängerin auf, die ein sehr bekanntes Lied damals sang, mit dem Refrain: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Wie ein Funke sprang das über in die Massen der Leute. Sie sprangen auf die Tische und auf die Bänke und Stühle und immer wieder sangen sie: Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Wie ein Funke der Hoffnung sprang es über. Und liebe Gemeinde, ja, wir Menschen, wir brauchen ein sinnvolles Leben. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Freude und wir brauchen ein Fundament, auf dem wir stehen, von dem aus wir unser Leben gestalten und sinnvoll leben können. Es kann ja nicht sein, was Goethe einmal sagte, als er 75 war: Ich habe in den 75 Jahren keine 4 Wochen zufrieden gelebt. Hier ist unser Psalm, meine ich, ein riesiges Geschenk. Wenn man ihn so unvoreingenommen liest, in aller Ruhe, dann stellt man fest, durch den Psalm geht ein Staunen. Und gerade nicht ein Staunen über die Leistungsfähigkeit des Menschen, sondern das Staunen, wie der Mensch, der auf Gott seine Zuversicht in Jesus Christus setzt, von der Wirklichkeit Gottes umschlossen ist. Dieser Psalm ist ein persönliches Bekenntnis Davids in 4 Abschnitten. Und sehen Sie, es ist ein Psalm des Überwältigtseins von einem beschenkenden Gott. Er sagt hier: Zu wunderbar ist solches Wissen für mich, zu hoch, ich vermag es nicht zu begreifen, oder an der anderen Stelle: Für mich, wie kostbar sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summe, wollte ich sie zählen, es wären mehr wie der Sand. Und wenn ich erwache, bin ich immer noch beim Zählen. Ein Psalm des Staunens über das Beschenktsein durch Gott. Und liebe Gemeinde, was gäb's für einen größeren Wunsch im Herzen von einem Christen und von einer Gemeinde: Herr, lehre mich wieder das Staunen über dich, über deine Gedanken, über deine Liebe, über deine Größe, als dauernd in einer pietistisch geprägten Bauchnabelbeschauung zu ersticken. Und lassen Sie mich in 4 kurzen Abschnitten dazu etwas sagen. Der erste Abschnitt, Vers 1 bis 5, mein Gott und meinem Gott ist nichts verborgen. Es heißt, du kennst mich. Sehen Sie, können wir das heute noch von irgendjemand sagen? In unserer Anpassung, Anschaffungs- und Anspruchsgesellschaft kann man doch kaum jemand sich selber offenbaren. Da wird man so aufpassen müssen, bis hinein in unsere Kreise mein Innerstes zu zeigen. Man wird ja benutzt, man wird ausgeschlachtet, man wird manipuliert. Und hier sagt er: Du kennst mich. Und ich freue mich drüber. Da brauche ich keine Angst haben, dass ich benutzt oder ausgeschlachtet werde. Einer, der mich kennt. Und das Schöne daran ist, der allmächtige Gott kennt mich. Der Allmächtige, der Allgegenwärtige, Allwissende, nicht ein liebes Herrgöttchen, sondern ein Gott, der alles kann, der alles weiß, der die Kraft dazu hat, der kennt mich. So wunderbar, wie der Psalmist, der David ausführt, die verschiedenen Lebenshaltungen. Lassen Sie mich nur aus der Fülle 2 herausgreifen. Er kennt mich, wenn ich sitze. Darf ich das vielleicht so deuten heute Morgen? Da, wo mir's die Sprache verschlagen hat, wo ich keine Kraft mehr zum Stehen, sondern wo ich sitzen muss. Wie war das denn bei dem Pfarrer vorgestern, den ich besuchte, irgendwo in der Gegend hier, der gerade vorher mitgeteilt bekommen hat, dass seine Frau mit 42 MS krank ist? Da hat's ihn umgehauen. Da saß er. Oder wie ist denn, wenn Sie und ich so einsam sind, dass nicht einmal der Nächste mitgehen kann in der Einsamkeit, weil sie im Bereich der Nerven und der Labilität liegen? Ist das dann nicht ein staunendes Betrachten und ein staunender Trost, wenn es heißt, Gott, du kennst mich, wenn ich sitze? Oder er sagt im Luthertext so schön, wenn ich liege, ich habe selten jemand in einem Büro liegen sehen. Höchstens, wenn sie einen Bleistift suchen und am Schreibtisch. Und oft sagen mir Leute, genauso wie im Pfarrerchefbuch, das ist doch gefährlich, so viel zu fliegen. Nein, Gemeinde, der gefährlichste Platz ist Bett. Da sterben die meisten. Das ist aber sicher. Und da sagt er, ich kenne dich, wenn du liegst. Da in dem Bereich des ganz Privatimen. Da, wo du keinen Gast hineinschauen lassen möchtest, besonders da, wo Schmerz deinen Körper durchwühlt und Leid deine Gedanken lähmt und Einsamkeit dich verzweifeln lassen möchte an der Umwelt und Menschheit. Niemand geht damit in der Regel, da bist du allein. Und es stimmt schon, wie mal einer sagte, beim Sterben kannst du auf alles verzichten, wenn du nur einen hast. Jesus. Aber nicht nur da, auch in dem nach vorne gehen, in der Aktion, in dem Aktivsein, in dem Planen, in dem Überlegen, sagt unser Psalm, da kennst du mich auch. Nicht nur, wo ich Däumchen drehen, die Hände falte und die Augen nach oben richte, auch da, wo ich aktiv bin, wo ich gestalten, wo ich formen, wo ich kreativ sein möchte, da kennst du mich auch. Du kennst mich. Was für eine wunderbare Aussage in unserem Psalm. Da hat er David dran gedacht, du kennst mich, als ich damals die Frau des Nachbarn zur Gespielin machte. Und der Nathan kam und sagt, du bist es. Und dann mein Sohn von dir genommen wurde, als Erinnerung, mach's nicht wieder. Du kennst mich. Und das schönste Wort hier, wenn man so bezeichnen darf, steht in Vers 5, da heißt es, du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Man könnte auch sagen, du hast mich so in deiner Liebe umschlungen, dass kein von deiner Liebe unabgedeckter Platz in meinem Leben und Körper wäre. Ist das nicht ein Wort für unseren Alltag? Nein, nicht morgen, morgen lacht uns das Glück, nicht glückliche Fügung, sondern Angebot, Geschenk Gottes und besonders sichtbar geworden am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzt und nur noch die Nullen in deinem Leben siehst, weil dir einer einflüstert, 40 Jahre gehst du zur Ludwig-Hofhager Gemeinde und bist immer noch eine Null, dann freue dich wie der, der die Nullen mit Freuden sehnt auf seinem Bankkonto, wenn einser davor steht. Ja, wir sind nicht Nullen, wir sind Nullen im Quadrat, hoch zwei. Aber davor steht einer, Jesus. Und je mehr Nullen hinter dem Einser vor dem Komma stehen, desto mehr gehen sie dankbar zur Bank. Nehmen Sie das mit. Es kann belastend sein, gewissensmäßig Not machen, schon wieder eine Woche hinter uns, wie habe ich reagiert, wie war ich lieblos, wie habe ich meine Frau oder meinen Mann angefaucht und blitzableitermäßig benutzt. Da sagt einer, ich kenne dich. Und sehen Sie, das größte Wunder im Leben ist nicht, dass ich mich bekehrt habe. Das größte Wunder für mich ist bis heute, dass Gott mich noch lieb hat, obwohl er mich kennt. Das ist ein Wunder, obwohl er mich kennt. Ich kenne dich, ich kenne die Nullen, Aber ich möchte dir sagen, von allen Seiten bist du von meiner Liebe abgedeckt. Ich habe dich da hineingenommen. Und nun schau weg von dem Nullsystem in deinem Leben, in deinen mitmenschlichen Beziehungen, in deine Gefühlswelt. Schau auf den Vater in Jesus Christus. Und da sind wir beim Zweiten. In den nächsten Versen, man könnte es überschreiben, in jedem Augenblick von Gott begleitet. Der Psalmist weiß gut, der David, dass der Fluchtversuch von Gott weg in uns Menschen ganz tief drin sitzt. Und er sagt hier in einfachen Worten ausgedrückt, jede Flucht vor Gott endet bei Gott. Wo auch immer du hingehst, da bin ich schon da. Und du endest bei mir. Es gibt keinen Platz und kein Fluchteck auf dieser Welt, wo du entfliehen könntest. Er ist immer da. Was für eine glückliche Gewissheit, fröhliche Gewissheit für Menschen, die Christus gehören. Er ist immer da. Und in unserer Stellung zu Christus entscheidet sich, ob dieses immer da zum ewigen Heil oder zum ewigen Gericht wird. Kein Bereich bei Ihnen, bei mir, kein Bereich ohne die Gegenwart Jesu. Das heißt nicht alle Tage Sonnenschein. Das heißt nicht jeden Tag glücklich sein, sondern das heißt in noch so viel Angst und Einsamkeit. Da bin ich bei dir. Und sehen Sie, liebe Gemeinde, ich habe monatelang den eigenen Sohn mit seinen 5 Kindern in der Arbeitslosigkeit begleitet. Und was war es uns für ein Trost miteinander, dass wir jedes Bewerbungsschreiben von über 100 Stück mit unserem Gebeten, mit dem Wissen, du bist da, begleiten konnten. Das war doch die Stärkung in diesen Monaten, wo das Selbstwertgefühl beinahe auf den Nullpunkt absank. Ich habe mich gefragt, was tut denn ein Mensch ohne Gott, ohne Jesus? Was tut denn der? Der muss doch verzweifeln, wenn er sonst nichts hat. Nein, ich bin immer noch da. Ich bin bei dir. Es gibt keine Situation, wo du allein wärst, wo Gott dich übersehen oder aus der Hand gleiten ließe. Liebe Gemeinde, was für ein Geschenk. Und was für eine Absurdität bei uns Christen, wenn man so schnell sagt, Gott hat mich verlassen. Was für eine Beleidigung der Zusage unseres Vaters im Himmel, wenn wir sagen, Gott hat mich vergessen. Bloß weil es nicht so flutscht, wie wir es gern hätten. Nein, er ist auch da, wo wir väterliches Gesicht nicht sehen. Denn eines in der souveränen Willenserfüllung Gottes können wir festhalten. Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und mit der Ewigkeitsperspektive, die Gott zu eigen ist, wird er alles zum Besten dienen lassen. Ich denke zurück als junger Prediger. Meine erste Aufgabe, kaum 23, war, 2 Frauen zu besuchen, 2 Schwestern, leibliche Schwestern, die 20 Jahre schon ans Bett gebunden im gleichen Zimmer liegen. Und ich sagte zu dem zuständigen Mann, da soll ich hin, da gehört ein alter Mann hin, aber ein junger, was soll ich denn sagen? Die denken doch, die 2 Damen, wenn so ein junger, bimberles, gesunder Mann kommt, der hat leicht reden von Gott. Aber wenn es ihm so dreckig ginge wie uns schon 20 Jahre. Aber damals musste der Mann noch gehorchen. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen. Ich werde den Augenblick nie vergessen in meinem Leben. Was habe ich gezittert und gebetet und gehofft? Und ich machte die Tür auf und unisono riefen die beiden Frauen, endlich kommen sie. Ich habe in der Stunde wohl nicht mehr wie 10 Minuten gesprochen. Die haben mir alles erzählt. Und wie oft ging ich zu den beiden? Weil ich da habe ich konkret erlebt, 20 Jahre ans Bett gebunden. Und Menschen, die natürlich weinen, aber Menschen, die festhielten, er ist da. Das war ihre Stärke. Und das Dritte, ich bin Gottes Geschöpf, Vers 13 bis 18. erstaunt, ich kann es nicht fassen, ich bin kein Zufallsprodukt meiner Eltern eines unbewachten Augenblickes. Nein, ich bin so, wie ich bin, ein Geschöpf Gottes. Und wissen Sie, hier steckt doch was drin. Wie viele Christen laufen bis 80 durch die Gegend und meckern und immer wieder mit Gott, weil sie so sind, wie sie sind. Sie vergleichen sie dauernd. Ja, wenn ich so wäre wie die oder der, komme ich nie zur Ruhe. Liebe Freunde, hier steht, ich habe dich, ehe du geboren wurdest, in Mutterleib geschaffen. Und zwar körperlich und wesensmäßig, steht hier, beides. Deine Wesensgestaltung war mir nicht verborgen, als im Mutterleib du gebildet wurdest, heißt es dort. Merken Sie auf einmal, wir können uns akzeptieren aus Gottes Hand. Nicht aus dem Vergleichen, wo wir ja nur zufrieden sind, wenn wir scheinbar über den anderen stehen. Die Zufriedenheit mit uns selber kommt da, wo ich mich als Gottes Schöpfung akzeptieren kann, da kann ich auch körperlich Bedrückendes, Schweres aus Gottes Hand akzeptieren. Sonst kann ich es nicht. Ach ja, wir Menschen sind doch blöde. Wir möchten immer besser, immer anders, immer in sein. Und merken, dass wir meistens out sind. Wie blöd war ich. Nach meiner Hinwendung zu Christus, da wollte ich unbedingt, und ich betete dafür, weil ich sagte, Gott weiß doch alles, ihm darf ich auch alles sagen. Da betete ich monatelang, Herr, lass mich 10 Zentimeter wachsen. Da werden manche sagen, der war hoch mich. Nein, nicht hoch, ich war realistisch. Weil ich wusste, wenn ich nicht 10 Zentimeter wachse, schlage ich meiner Mutter nach. Und ich im Kreis rumgewachsen. Und mein Vater der Länge nach. Und da muss ich einsehen, Gott hat mich der Mutter ähnlich gemacht. Das wird mein Los bleiben bis zum letzten Schnabber, dass ich rundum wachse. Und es gibt doch keine dicken Leute, es gibt nur kurze Leute, das ist das Problem. Und manche unter uns, die etwas Probleme haben, wenn sie 10 Zentimeter länger wären, wären sie schlank wie eine Gerte. Wissen Sie, aus Gottes Hand nehmen, Haut und Knochen oder das Bäuchle. Aus Gottes Hand nehmen, das entbindet uns nicht von der Verantwortung, sorgsam und vernünftig damit umzugehen. Ist wieder was anderes. Unsere Form und unsere Wesensart hast du, Herr, gekannt. Er wusste, bevor du und ich auf die Welt kamen, ob wir rund oder länglich, ob wir schnell oder langsam würden. Das hat er gewusst. Da kommt eine ungeheure Gelassenheit hinein. Ich weiß, dass dann in einer Jugendstunde schon die Frage aufkommt, wenn man diese Verse da von 13 bis 18 auslegt. Ja, Herr Vater, wenn das wirklich stimmt, warum hat uns Gott da nicht etwas hübscher gemacht? Ja, was sagt man dann? Ich rede mich immer in den Humor. Sagte, schauen Sie in den Spiegel. Sind Sie dankbar? Es könnte viel schlimmer sein. Liebe Freunde, wir sind nicht die Ratgeber Gottes und das werden wir auch nie werden. Aber wir können es aus seiner Hand nehmen und sagen, Herr, ich danke dir und wir können bekennen, auch wenn einer Christ ist und ganz brav in der Hofacker Gemeinde sitzt, wenn er ein Araberhengst ähnlicher schneller ist, dann wird er kein flämischer Ackergaul. Und wenn er als flämischer Ackergaul langsam in der Natur ist, dann wird er nach der Bekehrung kein schneller Typ. Ist das gut, das Schnelle und Langsame gibt? Und kurze und lange. Gott hat uns bereit. Was für ein Frieden, was für eine Gelassenheit kommt in unser Leben hinein. Der Vergleich und die Komplexe gehen weg. Und man holt seine Identität nicht aus dem Darstellungsvermögen, nicht aus dem Eindruckschinden, sondern man holt seine Identität aus dem Sein, geborgen in der irrtumslosen Liebesführung Gottes in unserem Leben. Und da bin ich schon beim Letzten. Die letzten 2 Verse dieses Psalmes, die sollten uns begleiten besonders. Wenn er dann sagt, der Psalmist, so als summa summarum, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Ich bin offen wie ein Scheunentor vor dir, Gott. Aber ich habe eine Bitte, eine. leite mich auf ewigem Weg. Eine Zusammenfassung könnte man sagen. Er hat ein Fundament nicht morgen, sondern heute beschenkt durch Gott. Er kennt mich. Ich bin ganz fest in seinen Händen, das heißt das. Und das Zweite, was ich sagte, ich bin nie allein. Wo du auch gehst und stehst, du bist nie unbeachtet. Du bist im Zentrum der Fürsorge Gottes, denn du bist Kind. Und der nächste Heilsabschnitt wird die Entrückung der Gemeinde sein. Und Gott ist dabei und schiebt die Jalousien der Weltgeschichte so, dass seine Heilsgeschichte, sprich seine Gemeinde, herausgerufen wird, vollendet wird. Und das sollen wir sagen, unbeachtet? Ist doch gar nicht möglich. Und ich bin Gottes Geschöpf. Ich kann Ja zu mir sagen. Und dieses Ja geht über, indem ich mit meiner Art, mit meiner Form in Gottes Hand lege und sage, Herr, mach du etwas draus zu deiner Ehre. Aus diesem Temperament, aus dieser lahmen oder langsamen Art, aus dieser kurzgewachsenen oder langgewachsenen Form, mach etwas zum Lob deiner Gnade. Und nun kommt die Bitte und die Konsequenz aus dem Beschenktsein. Gib mir eines, lass mich mein Leben lang ganz nahe bei dir sein. Und liebe Gemeinde, wenn Sie nach Hause gehen von Ihren Gottesdiensten hier und sagen, Sie sind gesegnet geworden, wenn dieser Segen nicht zu dem Verlangen kommt, noch näher bei dir, dann war es evangelikale Utopie. Dann war es Gefühlsaufwallung, die beim nächsten bitterbösen Gesicht ihrer Ehefrau verschwindet. Nein, lass mich ganz nahe bei dir sein. Und wenn da irgendwas wäre, dann räumst du weg. Das Beschenktsein hat bei mir nicht Freudegefühle ausgelöst, sagt er, sondern eine tiefe Sehnsucht, so wie es die Liederdichter ausdrücken. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du es ihm überlassen würdest, ganz und gar? Oder, Herr, lass mich immer einsam werden, wenn ich nicht ganz nahe bei dir bin. Das ist die Konsequenz des Beschenktseins, des sich Freuens über den Reichtum, über das neue Fundament. Da saß er neben mir im Hinterzimmer eines Hotels in China. Er erzählte aus seinem Leben. Dieser chinesische Bruder, es hat mich tief beeindruckt, nicht was er erzählt, sondern wie er es erzählt. So viel Grund zur Bitterkeit, so viel Grund zum Hass. Mit einer liebenden Haltung, wo ich nur sagen konnte, der war ganz nahe bei dir, die 23 Jahre im Konzentrationslager. Sonst würde Gift und Galle spucken. Ja, woher bekommen wir unseren Wert, unsere Bestimmung, unseren Lebenssinn? Aus unserer Leistung oder Anerkennung durch andere oder Vergnügen oder dem Morgen? Was ist dann, wenn wir nichts mehr leisten können, wenn keine Anerkennung mehr kommt und wo alles so schal und hohl klingt von den scheinbaren Liedern etc. etc.? Denken Sie dran, wir verlieren nie das, was uns von Gott geschenkt wurde. Seine Liebe, seine Nähe, seine Durchhilfe, seine Akzeptanz. Bonhoeffer sagte einmal im Gefängnis, wer bin ich? Und er fuhr fort, ich kam zu der Antwort, wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Jawohl dem, der seinen Wert, seine Identität und seine Bestimmung von Gott geschenkt bekommen. Und nie, gar nie, aus dem Staunen über das Beschenktsein durch Gott hinauskommt. Das wünsche ich Ihnen für diese neue Woche. Amen. Wir singen aus dem Lied 347, die Verse 1 bis 6. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir in dieser Morgenstunde, dass dein Wort gilt und dass dein Wort uns prägt. Wir möchten dir von Herzen danken heute Morgen, dass du uns kennst. Du kennst uns da, wo wir weglaufen. Du kennst uns da, wo uns die Sprache verschlagen hat. Und du kennst uns da, wo wir nach Fassung ringen, nachdem uns manches geoffenbart wurde von anderen. Du kennst uns auch da, wo wir sehr, sehr einsam sind. Du kennst uns auch da, wo wir uns wie eine Null vorkommen, weil wir so hilflos, so ohne Möglichkeiten in der Zukunft dastehen. Hab ganz herzlichen Dank, dass du kein kleiner, sondern ein allmächtiger Gott bist und uns nicht nur kennst, sondern dass du auch mit uns bist, dass du Dunkelheiten zulässt, aber auch mit hineingehst. Und hab herzlichen Dank, dass wir uns so, wie wir sind, aus deiner Hand akzeptieren können, um uns so, wie wir sind, dir zurückzugeben, damit du durch deinen Geist uns wirklich verändern kannst. Du weißt, was für Zappelphilips wir sind, weil wir so immer mit dir hadern und immer an uns rummachen. Und du uns zur Beharrlichkeit rufst, die uns einmal in deinen Händen lässt und nicht dauernd durch Selbstleistungen besser werden möchte. Ganz herzlichen Dank. Aber auch Dank, Herr, dass du unsere letzten Wünsche kennst. Lass doch den Wunsch sein, ganz nahe bei dir zu bleiben. Und wir bitten dich, lass dieses Wort in der kommenden Woche, dieses Beschenktsein zum Trost, zur Kraft, zur Zuversicht, aber auch zur Gelassenheit werden, dass unser Leben von dir her geprägt wird. Ach Herr, du weißt, wie viele Aktivitäten laufen, wie viel christliches Gerenne und Tun, das so wichtig ist, aber du weißt, Herr, wie die Welt nach Wesen fragt, nach Sein, wo man greifen kann, da wird sichtbar, was du bist bei uns. Das schenk uns in dieser Woche als Beschenkte. Du weißt um die Trauernden in dieser Gemeinde. Du weißt um die Leidtragenden. Du weißt um die nervlich Angefochtenen. Du weißt um die Niedergeschlagenen. Richte sie auf, auch die Oberflächlichen. Die Luftibusse, die rufe du zur Besinnung. Und hab Dank, dass wir dich auch bitten für unser Volk, das im Wahlkampf zu ersticken droht. Hilf den Politikern welcher Parteien und welcher Ebenen, egal, dass sie nach dir fragen, nach Gerechtigkeit, nach dem Wohl des Volkes und nicht nach ihrer Partei. Bitte, Herr, gib du noch einmal eine Frage nach dir. Gib du noch einmal Erweckungsluft in unser Land und lass es nicht dahin siechen. Gibst du nicht hin, Herr, erbarme dich. Und wir danken dir, dass du unser Gebet hörst. Wie, wissen wir nicht, aber du tust es. Und all das, was uns bewegt, Herr, das möchten wir zusammen dir sagen in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Wir singen nun noch vom Lied 386 den 10. Vers. Eins ist Not, 386, Vers 10. habe jetzt noch einige Abkündigungen. Wer sich noch beim Ausflug in den Schönbuch und nach Tübingen anschließen will, sollte sich umgehend melden. Es liegen hinten noch einige rote Zettel. Noch einige Hinweise zum Ferienwaldheim, das in den ersten 2 Wochen der Sommerferien stattfindet hier in unserer Gemeinde. Da gibt es auch ein Informationsschreiben und ein Anmeldeformular. Beide liegen hinten unter der Empore auf den Fenstersimsen. Bernd Hufendieck steht dort bereit und kann auch für Fragende steht er dort bereit. Das Opfer ist heute bestimmt für ein Projekt der Liebenzeller Mission, und zwar für den Missionspiloten Bräuninger, der für die Missions- und Gemeindearbeit in der Kalahari in Botswana unterwegs ist. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Margot Niemann, 86 Jahre alt, Dannecker Straße 46C, mit dem Wort: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Gehen Sie nun mit dem Segen des Herrn.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns und bewahre uns seinen Frieden. Yeah.